Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Marco Schreil.
Guten Morgen, schönen Sonntag zu 2 Stunden Talk mit einem Mann, den viele von Ihnen kennen. In Turnhemd, in Turnhose, mit einem Stab in der Hand, der Wuschelkopf. Extrovertiert. Viele würden sagen, ja, das ist der hübsche Kerl aus dem Stadion. Der erste Deutsche, der im Stabhochsprung im Freien 6 Meter überwunden hat und der nach vielen Jahren des Kampfs im Stadion oder im Kraftraum gerade einen ganz anderen Kampf absolviert hat. Den Kampf um sein Leben. Die Diagnose Leukämie hat er vor gut einem Jahr bekommen. Seitdem hat er 5 Chemotherapien hinter sich, eine Stammzellentransplantation und die Nachricht, dass der Krebs zurück ist. Jetzt habe ich eine ganze Weile gebraucht, um alles zu erzählen. 45 Jahre in knapp einer Minute. Tim Lobinger ist da. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Marco.
Wie sehr schmerzt dieser letzte Teil meiner Einführung, dass der Krebs wieder da ist?
Ja, der letzte Teil ist natürlich der Teil mit der erneuten Krebsdiagnose, der noch am meisten schmerzt. Ist ja jetzt auch noch nicht so lange her. Aber mit der Krankheit passiert jede Woche was Neues. Und mittlerweile kann ich schon selbst wieder mehr aufatmen zusammen mit meiner Familie. Insofern geht es so.
Was genau bedeutet es denn, dass der Krebs wieder da ist?
Es gibt bei der Leukämie ja verschiedene Möglichkeiten, den Krebs nachzuweisen und auch den Umfang der Erkrankung zu messen. Das eine ist das Blut und dann gibt es noch eine Punktion des Beckenknochens. Das ist eine sehr genaue Untersuchung und da findet man jetzt, hat man im Januar dann erneut eine bestimmte Art von Krebs gefunden. Und dort beginnt es halt, weil im Knochen ja das Blut produziert wird und bei mir wird es halt leider ein wenig falsch produziert und das hat man halt nachweisen können.
Du sitzt mir aber gegenüber etwas schmaler, als ich dich in Erinnerung habe. Wir sagen du, weil wir uns auch auf dem Sportplatz schon ab und an über den Weg gelaufen sind. Aber du siehst fit aus. Wie geht's dir denn damit?
Also mir geht es erstaunlich gut. Körperlich, muss ich sagen, ist es auch nach der Transplantation immer stetig bergauf gegangen. Es gab halt mal diesen Stillstand im Januar, wo ich körperlich auch enorm abgebaut hatte. Aber seitdem geht's bergauf. Ja, ich bin fit.
Tim Lobinger ist zu Gast, fit im HR1 Talk. Heute, vor gut einem Jahr, hat der Ex-Stabhochspringer die Diagnose Leukämie gekriegt. Verlieren ist keine Option, heißt das Buch, das du geschrieben hast. Über das würde ich gern mit dir sprechen und wir finden auch viele andere schöne Sachen in diesen 2 Stunden bis 12. Schön, dass du da bist.
Ja. HR1. Genau meins.
Der Talk mit einem ehemaligen Hochleistungssportler, mit einem deutschen Leichtathletik-Helden, das kann ich sagen. Denn Tim Lobinger ist zu Gast, Hallenweltmeister im Stabhochsprung. 4-facher Olympiateilnehmer zwischen 1996 und 2008 und seit einem guten Jahr Krebspatient. Ist das Leben gut zu dir, weil du lebst, oder ist das Leben böse zu dir, weil du diese Scheißleukämie bekommen hast?
Also ich denke, das Leben war schon immer gut zu mir. Wenn ich mir überlege, was ich alles erlebt habe und auch die Krankheit ist jetzt was, mit der ich mich sehr gut arrangiert habe. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber wer es schafft, da zu differenzieren, einfach auch nicht zu viel Energie zu verlieren, indem man fragt, warum ich, ja, warum gerade so hart, dann geht es eigentlich munter weiter.
Diese Nachricht von der Leukämie hast du wirklich vor gut einem Jahr bekommen, im März 2017. Das ist ja eine Uraufführung, das kannst du ja nicht proben, das kommt auf dich zu, ohne dass du irgendwie dich drauf einstellen kannst. Wie war das bei dir, wenn dir jemand sagt, so ist es, sie sind leukämiekrank?
Also ich beschreibe es immer ganz gerne so, dass die Uhr und alles um einen herum wirklich für einen Moment stehen geblieben ist. Und ab da sollte auch eine neue Zeitrechnung beginnen und man muss loslassen und das Leben gewissermaßen vergessen, was bis zu diesem Zeitpunkt gelebt worden ist. Aber es war schon so dieser Moment, Professor mit Oberarzt kommt rein, sagt, jetzt muss ich mich erstmal setzen, setzt sich und dann hat sich alles verlangsamt. Ja, und als er dann gesagt hat, so, Sie haben Leukämie, Sie haben Blutkrebs, war Stillstand. Ja, also das war dann erstmal so und alles ist so, ich will nicht sagen dunkel geworden, das wäre Quatsch, aber wirklich so wie in einem guten oder schlechten Film erstmal stehen geblieben. Das war ein bisschen Hollywood.
Und dann musst du es für dich selbst verarbeiten und dann kommt ja diese blöde Aufgabe, es anderen mitzuteilen. Das macht ja keiner für dich. Ist das der schwierigere Part?
Ja, ich schlüpfe dann ja auch irgendwie in die Rolle des Professors, der mir diese schwierige Botschaft übermittelt hat, weil ich muss es dann natürlich Frau, Kindern, Familien guten Freunden sagen,
drei Kindern sagen.
Ja, dem 2,5-Jährigen musste ich zum Glück nicht äußerst intensiv erklären, sondern da ging es irgendwie natürlich nonverbal ab. Auch wenn ich es probiert habe, ihm zu sagen, Papa ist krank, ist das natürlich ein anderer Level als einer 23-jährigen Studentin, die auch schon dementsprechend den Bachelor in der Tasche hat und jetzt den Masters macht. Und meinem Sohn mit 19, der gerade im Abitur steckt, war es halt, ja, es war unangenehm, um es politisch zu sagen.
Ja, die zwei, die sind erwachsen, die sind groß, 19 und Mitte 20, aber trotzdem bist du ja Papa, Vater, Leitfigur und gerade schwach.
Ja, wenn man als Vater, glaube ich, viel richtig gemacht hat, dann darf man halt noch Leitfigur und Vorbild sein. Ja, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Auch das muss man sich erarbeiten in der Erziehung und über die Jahre. Und je enttäuschter die Kinder sind, desto mehr hat man richtig gemacht, kann man vielleicht so ein bisschen sagen, um das Bild zu verdeutlichen und so zerschlagen, wie die Kinder waren, war es irgendwie auch ein Kompliment. Und auch im Nachhinein dann, wenn ich überlege, was in dem Buch steht, was meine Tochter an den Krebs geschrieben hat, war es auch so, dass die Kinder beide deutlich mehr gelitten haben, als sie mir zeigen wollten, weil sie mich ja auch so als absolut unkaputtbar kannten. Mhm. Und mich dann zu sehen, ja, fast 20 Kilo leichter und doch gezeichnet durch die Krankheit im letzten Sommer, puh, das war für sie, ja, was sie immer noch verarbeiten.
Wenn du jetzt dieses Jahr zurückblickst, an welcher Stelle hättest du denn erkennen müssen, dass irgendetwas nicht stimmt oder kann man das gar nicht?
Ich hätte es schon erkennen müssen. Ich glaube, es war so diese jugendliche Arroganz, die mir auch noch mit gut 40 nachhing, ja, dass man irgendwie denkt, der Sport macht alles wieder gut und ja, Nasenbluten schon seit 5, 6, 7, seit 8 Wochen, aber wird nur ein Schnupfen sein, der nicht vergeht, wird halt nur eine Entzündung sein der Nebenhöhlen und dann ging es halt nochmal weiter und dann ging es halt irgendwie nochmal mit einem Schmerzmittel gut und nochmal inhalieren und nochmal ein Hausrezept und es tat sich dann nichts. Und ja, als Weihnachten dann nach mehr als 3 Monaten mit Problemen auch sehr bescheiden ausfiel, weil ich platt war, habe ich dann gesagt, so jetzt muss was passieren, habe dann erstmal einen Sportarzt aufgesucht. Ja, und dann kam halt so Stück für Stück nochmal Wochen später dann endlich der Arzt, der mir gesagt hat, jetzt aber mal ins Krankenhaus.
Mhm. Und dann kam die Diagnose Leukämie für Tim Lobinger, der zu Gast ist im HR1 Talk.
HR1.
Genau meins.
Tim Lobinger ist zu Gast heute im HR1 Talk, ehemaliger Hochleistungssportler. Wie viel Höchstleistung sind denn diese letzten 14 Monate für dich gewesen?
Ja, ich denke so wie ich da gebissen habe, habe ich mit Sicherheit auch in meiner Karriere gebissen, aber kein Erfolg ist natürlich vergleichbar mit nochmal eine Perspektive im Leben zu haben. Das ist selbstverständlich so, aber trotzdem wäre es ohne den Kämpfergeist schwer gewesen.
Hm. Kannst du das irgendwie vergleichen mit dem Kämpfergeist, den du als Sportler brauchtest, also an Grenzen zu gehen? Wir wissen, wovon wir sprechen, wenn man im Kraftraum auf der Tartanbahn bis zu diesem Gefühl kommt, sich echt übergeben zu müssen. Ist das irgendwie vergleichbar?
Ja, schon, weil für mich war es als Sportler immer so, dass die Nicht-Komfortzone der Bereich war, den ich geliebt habe. Also wirklich roter Bereich im Training, den Körper fühlen, Schmerzen haben, ja, im Cockpit sitzen, alles flackert um einen herum. Und wenn man das zwar nicht zwingend genießt während so einer schweren Therapie, aber doch sagt, das ist ein Grenzbereich, den konnte ich noch nicht trainieren, den konnte ich noch nicht verarbeiten, dann nimmt man sportlich. Ja, und Krebs ist auch eine sportliche Herausforderung, weil es ist eine Höchstbelastung für den Körper.
Aber wenn wir jetzt bei dieser Situation alles oder nichts sind, war es in Atlanta, wo du auf alles oder nichts gehen musstest? Also entweder gewinne ich oder mache Silber, aber wenn ich reise, kriege ich gar nichts. So, ich muss jetzt alles auf eine Karte setzen. Da verlierst du deine olympische Medaille. Ja. Jetzt dieses alles oder nichts bedeutet ja Leben oder das Leben beenden.
Das stimmt und deswegen war es als Sportler auch schon so, dass das Verlieren für mich eigentlich was war, womit ich mich ungern beschäftigt habe und auch nicht beschäftigen wollte. Und so war es jetzt auch während der Krankheit. Ich habe Energie gebündelt, um nochmal einen Tag zu haben, um diesen Tag wieder zu nutzen, um nochmal einen Tag zu haben. Und dann war es halt irgendwann, ja, jetzt kämpfe ich schon um eine ganze Woche. Und dann geht es um den nächsten Monat. Und als mir ja auch im Februar dann das erste Mal gesagt worden ist, so jetzt erstmal durchatmen, ein, zwei Jahre gucken, da gibt es wieder so viel neue Entwicklung auch in der Medizin. Jetzt geht's weiter. Jetzt reden wir wirklich in großen Zeitabständen, kümmere dich bitte um berufliche Perspektive und lebe normal. Das war einfach das Größte, was ich bis dato erlebt hatte.
Chemo, Stammzellentransplantation, Krankenhaus. Was war das Schlimmste in dieser Zeit?
Es war so ein paar. Einmal natürlich die Angst, vielleicht keinen Spender zu finden, ja. Und das andere war mit Sicherheit die Angst vor dieser Zeit auf der Isolation mit der Transplantation, wirklich weggesperrt sein von der Welt, die einem bis dato einfach all die Energie gegeben hat, die man während Chemotherapien verloren hat. Und da fehlt auch dann manchmal wirklich diese Hoffnung, die ich sonst immer hatte in den Wochen. Aber da ist das Akku wirklich total leer.
Was heißt weggesperrt sein?
Es ist schon lustig, wenn du einen Raum betrittst, der noch nicht mal eine Fensterklinke hat, weil frische Luft ist ja tabu. Und dann ja, ist es so, dass du diesen Raum natürlich nicht verlassen darfst aufgrund der Keimsituation, die draußen herrscht, weil man überhaupt keine Abwehrmöglichkeiten mehr hat. Und dann siehst du halt nur Menschen mit Mundschutz und hast immer so eine Distanz. Und das ist so zwei, drei Tage dann vielleicht so, okay, geht ja. Und dann merkt man irgendwie, puh, das ist doch zäh, das Ganze hier. Und der Körper baut halt ab durch die nächste Chemotherapie, die man hat. Und das ist ja auch der Plan, dass der Körper keine Kraft hat, sich gegen irgendwas zu wehren. Weil es muss ja alles weg sein, damit das neue Immunsystem, die neuen Stammzellen dann überhaupt mal in den Körper angenommen werden können, ohne dass er sich wehrt.
Wer dich so einigermaßen beobachtet hat, wer sich mit dir beschäftigt hat in den letzten 25 Jahren, der weiß, du bist ein extrovertierter Typ, du bist ein Macher, ein Bestimmer, auch gern mal nicht nur über dich selbst. Wie schwierig ist es, sich plötzlich bestimmen lassen zu müssen?
Ja, Fremdbestimmung war ja schon was, was wirklich für mich nie ein Thema war. Ich war super selbstständig und habe wirklich mein eigenes Ding gemacht. Wir kennen uns ja wirklich schon lange und da war ich wirklich mein eigener Herrscher. Zwar auch kompromissbereit, am Ende musste ich aber für das Unternehmen, Tim, entscheiden. Da irgendwie wirklich zu sagen, mach du jetzt mal, ja, lieber Arzt, ja, und zwar das Richtige, das war ganz, ganz komisch. Aber auch da muss ich sagen, ähnlich wie bei Verletzungen, eine Verletzung, ein Arzt, nicht noch eine Meinung und noch eine Meinung einholen, bis man die hat, die der eigenen am ähnlichsten ist, sondern da wirklich sagen, okay, du bist jetzt der Chef, du hast studiert, mach mal.
Der Talk mit Marco Schreil und mit dem ehemaligen Weltklasse-Stabhochspringer Tim Lobinger, der hat vor einem Jahr die Diagnose Leukämie bekommen. Tim, um das noch kurz zu klären, nach deiner aktiven Zeit bist du als, kann man sagen, Fitnesscoach losgezogen, warst bei RB Leipzig, hast dort mit den Fußballern gearbeitet und bist dann nach München gekommen. Was machst du jetzt gerade? Bist du in diesem Job tätig?
Ja, ich bin leider zurzeit nicht mehr im Fußball, zumindest nicht in einem Verein, sondern selbstständig tätig als Athletiktrainer. Hört sich ein bisschen moderner an als Fitness, das hört sich so nach Jupp Derwall an. Lang ist's her. Und ich habe auch wirklich noch die Möglichkeit, mit vielen Profis zusammenzuarbeiten, aber auch ganz normalen Kunden, die überlegen, Schulter-OP oder nochmal auszuprobieren, es alternativ funktionell zu schaffen. Und insofern ist es eine bunte Mischung von 13-jährigen Sportlern bis hin zu 50-jährigen, nicht postoperativen, manchmal das auch, sportinteressierten Menschen.
Du musst ganz offensichtlich sehr musikinteressiert sein, denn wir bitten unsere Gäste immer, so ein paar Musikwünsche abzugeben, bevor wir diese Sendung hier machen. Du hast uns eine ganze Kiste voll Wünschen abgegeben. Welche Musik hörst du am allerliebsten?
Also ich probiere schon irgendwie mit der Zeit zu gehen. Mittlerweile ist ja sehr viel Rap auch dabei, alles auch deutschsprachig. Und dann sind aber auch Oldies dabei, aber nicht Oldies ganz, ganz verstaubt, sondern, mein Gott, 80er, 90er, bin halt auch schon ein bisschen älter, auch schon in die Jahre gekommen.
Ich krame an dieser Stelle mal in deiner Kiste und lande bei Sky and Sand von Paul und Fritz Kalkbrenner.
Ja, jung, das ist ja total jünger jung als du, hör mal.
Musik war wahrscheinlich auch in dieser Zeit in der Klinik total wichtig, oder?
Ich wünschte mir, es wäre nicht nur ein Mittel gewesen, die Nächte zu überleben, wenn der Nachbar wieder schnarcht und zwar laut. Ich hatte nicht die Konzentrationsfähigkeit, viel Musik zu hören, leider, genauso wie Fernseh gucken, das ging irgendwie nicht. Es war dann eher zum Verarbeiten der Situation, würde ich sagen. Und dann, wenn ich die Kraft hatte, beim Training, um wirklich loszulassen und mal zu vergessen, dass man ein Krebsi ist.
An Krebs.
Ja, irgendwie muss man ja, einen Humor kann man ja auch mit der Chemotherapie nicht vertreiben, ja.
Gut, wir haben gerade gelernt, Tim Lobinger hatte ein Doppelzimmer, nichts mit Extrabehandlung, oder?
Ja, wenn ich Glück hatte, hatte ich ein Doppelzimmer, ja, aber meist waren wir zu dritt.
Ernsthaft?
Ja, klar.
Dann jetzt.
Oder mal zu vier, trotz Zusatzversicherung.
Oh Gott, ja, dann stellen wir uns jetzt vor, dass da jemand schnarcht, vielleicht auch zwei oder drei nebenan, und Tim Lobinger hat die Kopfhörer auf. Sky and Sand, Paul und Fritz Kalkbrenner. Wir sind im HR1 Talk und hören jetzt ein bisschen Musik. Schön, dass du da bist. Den Vormittag verbringen wir mit Tim Lobinger. Du hast in den letzten 12 Monaten gegen den Krebs gekämpft, Tim, nachdem du im März letzten Jahres die Diagnose Leukämie bekommen hast. Wie sehr hat eigentlich dieser Sport, Stabhochsprung, den du mal erlernt hast, dieser Sport, wo man so sehr kämpfen muss, um gegen die Schwerkraft anzukommen, in dieser Situation wirklich geholfen?
Ich denke, der Stabhochsprung selbst war es nicht, sondern eher der Leistungssport. Jetzt können wir natürlich ein bisschen philosophischer werden und sagen, na ja, die Latte lag dann ganz besonders hoch. Jetzt habe ich auch von der ehemaligen Stabhochspringer bekommen, die Latte findet nur im Kopf statt. Ja, also prinzipiell gibt es ja keine Höhe und kein Limit. Das ist alles nur das, was bei uns im Kopf entsteht. Ganz so leicht ist es bei einer Krankheit natürlich nicht, weil da geht es halt erstmal darum, ja, gehen wir wirklich ganz tief rein, wenn der Arzt sagt, Nierenversagen, wir können die Chemo noch nicht beginnen. Da geht es halt erstmal darum, Medikamente rein, aushalten, Nieren wieder funktionsfähig bekommen und dann ganz schnell mit der Chemo beginnen. Ja, Etappe 1, Etappe 2, weiter geht's. Sowas eher, und dieses strategische Herangehen während der Krankheit habe ich voll aus dem Sport übernommen. Ja.
Ich würde mit dir gern ein bisschen über diese Sportzeit sprechen und vor allem mal klären, warum es eigentlich der Stabhochsprung geworden ist. Warum bist du nicht Eiskunstläufer oder Curler geworden zum Beispiel?
Also ich bin ja wirklich in einer Leichtathletikfamilie groß geworden. Meine Eltern haben beide ehrenamtlich einen Verein geleitet in der Nähe von Bonn, in Meckenheim, in einem kleinen Städtchen, in dem ich auch groß geworden bin. Und meine Schwester, die gute 5 Jahre älter als ich ist, die ja, war damals schon relativ gut. Und dann hat halt der kleine, rundliche Tim in der Sandgrube gespielt und nicht auf dem Spielplatz
du
irgendwo.
Du warst ein Dicker oder wie?
Spitzname Bam Bam. Ich war schon, ich sag's mal, ja, ein bisschen übertrieben, ich war sehr muskulös, ja, in jungen Jahren. Also Powerplauze Tim. Und dann habe ich halt angefangen, die normalen Leichtathletik-Disziplinen irgendwie so mit 5, 6 Jahren zu beherrschen. Ballwerfen ging. Ich habe einen eigenen Hammer gebaut, den konnte ich irgendwo hinschmeißen. Ich konnte ein bisschen Diskus machen, auch wenn es eher aussah wie Frisbee. Nur Stabhochsprung, verflixt nochmal, das ging irgendwie nicht so, wie ich es gern gewollt hätte. Es ging vom Kasten runterspringen, aber nicht auf den Kasten raufspringen, geschweige denn auf eine Matte.
Und dann kam der Dickschädel.
Genau, dann kam der Dickschädel, ja, der Perfektionist, das will ich beherrschen. Plus vielleicht auch die Tatsache, dass wenn der Krankenwagen mal auf die Sportflächen kam, dann weil jemand im Stabhochsprung mal wieder neben die Matte gefallen ist.
So, das fand ich auch super. Fand so ganz toll, ja. Einmal im Mittelpunkt stehen.
Genau, ist genauso wie das Schild, Baustelle bitte nicht betreten. Logisch gehe ich da drauf, sowas halt mit dem Stabhochspringen.
Was ist das für eine komplexe Disziplin, wenn du die beschreiben musst? Was ist Stabhochspringen?
Ich sage mal, Stabhochsprung ist alles. Stabhochsprung ist schnell laufen, weit springen, hochspringen, viele Bewegungen in kürzester Zeit beherrschen und dann aber auch belohnt werden für all den Stress. Das heißt, ein Gefühl von Leichtigkeit und Fliegen. Und das sind einfach so Dinge, ja, die wirklich flashen. Das ist sehr faszinierend.
Bestimmt eigentlich der Springer, also bestimmst du, ob du über diese 6 Meter kommst, oder bestimmt der Stab, ob du drüber kommst?
Ja, ich sag, die Franzosen haben gesagt, der Stab muss so behandelt werden wie die eigene Verlobte. Ja, das heißt, das ist schon so ein Abhängigkeitsverhältnis, ja. Fehler werden bestraft und das
bloß
auf eine
nicht betrügen.
Recht genau brutale Art und Weise, ja. Und jetzt nichts falsch machen, sonst gibt's wirklich einen. Und ja, so ist es immer so ein Miteinander. Ich kann nicht sagen, dass ich immer Herr der Lage war, aber ja, der Stab selbst, wenn der reden könnte, wird bestimmt auch ein paar Geschichten erzählen.
Als ich mich auf uns vorbereitet habe, konnte ich mich daran erinnern, wie ich ein einziges Mal geschafft habe, als Jugendlicher über 7 Meter weit zu springen.
Das ist aber auch schon weit.
Aber das habe ich nie wieder geschafft. Und ich wusste, das ist echt weit jetzt. Ja, ja. Das fühlt sich anders an. Wie fühlt sich das an, wenn man über diese 6 Meter da so drüber fluppt?
Das muss ich mal sagen hier, vielleicht traust du es dich nicht zu sagen, du warst ja auch gut, du warst ja,
ja
Sportler,
aber, ja, durch gut. Ich hab keinen Blumentopf damit gewonnen, du warst Weltmeister.
Du warst ja mittendrin auch in dieser Sportmaschinerie. Und ich glaube, der Unterschied zwischen Weitsprung und Stabhochsprung ist halt, dass man im Weitsprung hart landet, ja, im Stabhochsprung, weich auf einer Matte und dann noch das Glück hatte, mal so einen Moment schwerelos zu sein. Auch das ist Zeitlupe dann. Und 6 Meter mit einem guten Sprung, der sich einfach extrem leicht anfühlt und dann so ein bisschen was vom Bungee-Jumpen hat oder Kirmeskarussell, das ist toll, ja, das kribbelt im Bauch.
Der Talk in HR1 mit Tim Lobinger, und wer unsere Sendung regelmäßig verfolgt, der weiß, jetzt gibt's eine Überraschung, Tim, eine akustische. Ich habe am Telefon jemanden, den du definitiv kennst. Aus der Kindheit. Der Pfarrerssohn, fällt dir ein Name ein?
Ja klar, nämlich, da gab's nicht so viel, das müsste dann Jona Siebel sein.
Hallo Jona Siebel.
Ja, hallo, grüßt euch. Ich könnte euch stundenlang weiter zuhören, wie viel Spaß das macht. Zum Thema Sandgrube und Perfektionist und so weiter könnte ich auch noch ein bisschen was erzählen. Grüß dich, Düse.
Der Düse, das ist ja Wahnsinn. Siehst du, wir haben heute Morgen noch überlegt, weil ich die Sendung kenne, wer könnte es denn sein? Ja. Aber mit dir hat keiner gerecht. Das freut mich aber umso mehr.
Ja, also aber mich erstmal.
Jetzt erstmal zu klären, Jona Siebel ist Journalist und ihr kennt euch aus euren Kindertagen in Meckenheim,
ja,
richtig?
Total. Ja,
wie war denn die erste Begegnung, Jona?
Was ich sagen kann, ich bin ja so 5, 6 Jahre älter als Tim, ist, dass die Eltern von Tim bei meinem Vater, Pfarrerssohn, getraut wurden und gleichzeitig dann einen Leichtathletikclub im trauten Meckenheim bei Bonn gründeten. Und insofern kenne ich den guten Tim, seitdem er 3, 4 Jahre alt ist und noch mit Metallstäben in Sandkasten gesprungen ist. Ich glaube, der hat den Stab in der Hand, bevor er sprechen konnte, so ungefähr. Und dann haben wir in der Jugend unglaublich viel Spaß miteinander gehabt und viel miteinander trainiert und sprang mit Besenstielen auf die Stabhochsprungmatte. Ja, eine ganz intensive Zeit.
Wie schnell hat er Sie denn im wahrsten Sinne des Wortes im Sack gehabt, so rein sportlich?
Ja, das dauerte dann irgendwann in der Jugend nicht mehr allzu lang. Da war ich so 16, 17. Ne? Ich habe die 5 Meter nicht übersprungen, also Tim sprang in einer ganz anderen Dimension, aber irgendwann kam der Rotzbengel mal und sagte, so Meister, du schlägst mich nicht mehr, also irgendwie über 4,50 oder so gesprungen ist. Und dann war mir auch relativ schnell klar, weil er emporschoss in einer unfassbaren Schnelligkeit, dass das stimmte, und habe es dann auch akzeptiert, beziehungsweise habe mich riesig darüber gefreut, wie sein Weg dann weiterging. Er ist unglaublich akribisch gewesen, hat Trainingstagebücher geführt, da hat er wahrscheinlich seinen letzten Ausfallschritt auch noch reingeschrieben und war immer so ein Statistiker. Jeden einzelnen Sprung, jeden Trainingsversuch, also da hat er auch schon eine unfassbare Disziplin gehabt, die beeindruckend war, und seine sportliche Karriere, ja.
Was ich jetzt gerne mal erklären würde, ihr habt euch am Anfang mit Namen begrüßt, die habe ich noch nicht gehört. War das ein Spitzname oder wie?
Hallo Düse. Ja, erzählst du oder erzähl ich?
Ja, du kannst gerne erzählen, ja.
Seid okay. Ihr beide Düse oder wie?
Es gibt ja, natürlich. Irgendwann, genau, hatten wir beide so gegenseitig den Spitznamen Düse. Aber Ihnen als Sportler, Marco, müssen wir das jetzt nicht erzählen. Beim Weitsprung geht einem vielleicht nicht immer so die Düse.
Aber beim Stabhochsprung definitiv.
Ja, ja, ja. Ne? Gegenwind, greife ich höher, welchen Stab nehme ich? Und dann haben wir uns gegenseitig immer so ein bisschen gefoppt. Mir geht die Düse.
Ja. Die Wege von Düse und Düse haben sich zwar dann nach Meckenheim so ein bisschen getrennt, aber hat sie auch wieder zusammengeführt. Kann das sein, dass Jona Siebel tatsächlich im Stadion war, als du das erste Mal über 6 Meter gesprungen bist?
Damals beim deutschen Sportfernsehen war der Jona ja vollends mit dabei. Das war ja ein ganz großer Moment in Köln 1997. Ja.
Ich war live dabei, ich saß im Stadion und du sprachst gerade diesen kommerziellen Sender von damals an, der dann tatsächlich auch mal ab und zu in die Werbung geht. Und ich kann mich da so gut dran erinnern, der ging nämlich genau, als der Tim anlief oder kurz bevor er anlief, in die Werbung.
Nein!
Ich fass mir an den Kopf, und denke, das könnt ihr nicht machen. Und dann sprang er drüber und das war echt Puls über 200.
Und das hat da keiner gesehen, oder?
Da war ich einen Herzinfarkt gefährdet. Im Nachhinein, glaube ich, war es ganz gut, weil ich wäre, glaube ich, im Live komplett ausgeflippt, wenn er drüber gesprungen wäre. So hatte ich dann die 2 Minuten Werbebreak-Zeit, um mich ein bisschen zu sammeln, um das dann sozusagen, wie sagt man denn, as live oder real live nochmal zu kommentieren. Aber das war ein sehr, sehr emotionaler Moment. Ja, ja. Erste Mal über 6, deutscher Stabhochspringer, das kannte man nur vom Bubka. Und dann war es auf einmal der Tim, mit dem ich da groß geworden bin und im Sandkasten gespielt habe. Das war außergewöhnlich.
Bevor wir jetzt gleich in die Nachrichten und nicht in die Werbung gehen, würde ich gerne noch was wissen, Jona. Was schätzen Sie eigentlich an diesem erwachsenen Tim Lobinger, so wie er jetzt vor mir sitzt?
Ich meine, das allergrößte Talent im Vergleich zu anderen ist ihm vielleicht gar nicht in die Wiege gelegt worden. Er hat das kompensiert mit einer unfassbaren Akribie, mit einer Konsequenz, mit einem Perfektionismus, mit einem Willen. Das sucht meines Erachtens seinesgleichen und so ist er so unglaublich erfolgreich geworden und vor allen Dingen auch seine starke Psyche, ja? Also dieses Lebensbejahende, und ich bin mir sicher, das wird ihm jetzt auch in seinem jetzigen Wettkampf unglaublich helfen. Das habe ich immer wirklich bewundert.
Wir bedanken uns sehr, sehr herzlich für diese akustische Überraschung. Jonas Siebel, der Kinderfreund von Tim Lobinger. Erinnerungen und Respekt kommt da, glaube ich, durch, Tim. Herzlichen Dank, Jonas.
Und ich danke. Auf ganz bald, Düse. Ne?
Danke dir.
Schönen Sonntag noch. Tschüss.
Ciao. Ciao. Mach's gut. Bis bald. Ciao.
Jetzt aber gleich Nachrichten und dann machen wir weiter. Alles klar.
Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Marco Schreil.
Willkommen zur zweiten Stunde. Tim Lobinger, ehemaliger Weltklasse-Stabhochspringer, ist zu Gast. Vor einem Jahr hat er die Diagnose Leukämie bekommen, hat darüber ein Buch geschrieben, über das können wir gleich noch sprechen. Warum, Tim, wolltest du das machen, dieses Buch zu schreiben?
Ein Buch zu schreiben ist viel, viel später entschieden worden. Es fing ja damit an, dass ich schon am ersten Tag im Krankenhaus einfach mit dieser Situation überfordert war. Nicht nur krank zu sein, sondern mit all den Infos, die mir die Ärzte gaben, aber auch mit dem, was so in meinem Körper, in meinem Geist passiert ist. Und um das zu verarbeiten, habe ich halt angefangen, Tagebuch zu führen und Dinge aufzuschreiben.
An diesem Abend direkt?
Ja, ich habe wirklich am ersten Abend schon was reingeschrieben. Das waren keine zwei Sätze. Und am nächsten Tag wurde es dann schon mehr. Und das war eine Hilfe zur Selbsthilfe. Ein bisschen ähnlich wie vielleicht auch damals ein Trainingsbuch, aber in dem Moment natürlich mit einer Schärfe Dinge ja, zu begreifen und dieses Skurrile, was da plötzlich um einen herum passiert und mit einem passiert, dann irgendwie auch ja, in der Ruhe verarbeiten zu können und einfach sacken lassen zu können. Und Schreiben ist da einfach schön.
Aus diesen Notizen von Tim Lobinger ist ein Buch geworden. Das heißt, Verlieren ist keine Option. Tim hat 3 Exemplare mitgebracht, hat sie handsigniert. Die können Sie gewinnen, wenn Sie wissen, welche Bestleistung Tim Lobinger im Stabhochsprung hat. Was war die höchste Marke, die Tim Lobinger als Stabhochspringer übersprang? Sie können anrufen unter 0800 155 4x1 oder Sie können im Netz mitspielen. hr1.de, 3 Bücher. Über das Buch reden wir gleich.
HR1. Genau meins.
Tim Lobinger hat ein Buch über seine Leukämieerkrankung geschrieben. Verlieren ist keine Option, heißt das. Wenn ich es interpretiere, kommt die Frage, ob es ein Buch über das Gewinnen ist.
Verlieren ist keine Option ist exemplarisch für mein Sportlerleben, mein Berufsleben und natürlich ganz besonders über diesen Zustand in der schweren Krankheit.
Wann hast du in dieser schweren Krankheit beschlossen, dass Verlieren keine Option ist?
Ich habe wirklich ganz am Anfang, so komisch das auch für dich vielleicht klingen mag, mit nahezu Stunde Null, habe ich für mich entschieden, das soll es noch nicht gewesen sein. Ja, und mich dagegen gestemmt mit voller Kraft. Und damit war es wirklich klar, dass Tag 1, ja, damit auch Tag 2 im Krankenhaus dann wirklich so war, dass ich das gelebt habe. Ja. Aufgeben gibt es nicht, verlieren schon gar nicht. Egal wie schlimm es kommt. Und auch nicht damit verbunden, wie lange es noch weitergehen mag, sondern einfach Würde behalten, wieder für Normalität kämpfen, souverän sein in dieser Schicksalsstunde. Und das gehört alles so in diesen Stammbaum, Verlieren ist keine Option.
Ist der Krebs so ein Gegner, den man wie beim Boxen, ich erinnere mich, also wenn Boxer gegeneinander antreten, dann stehen die ja immer so Gesicht vor Gesicht gegenüber und man sagt ja immer, da wird der Kampf entschieden. Wird der gegen den Krebs auch an dieser Stelle entschieden, zu sagen, nein, du nicht?
Ich glaube, es ist nicht ganz so leicht bei dieser Form von Krankheit. Wenn es jetzt eine Stelle meines Körpers wäre, ja, die man irgendwie so ausblenden kann und man sich fokussieren kann auf einen Tumor, den es gilt halt auszuschalten, ist das was anderes. Ich sage nicht leichter, überhaupt nicht. Ja. Das darf jetzt hier nicht falsch verstanden werden. Es ist anders. Aber Leukämie, Blutkrebs, ist halt überall. Es zirkuliert wirklich überall. Und das heißt, sich komplett als Feind zu haben, ist auch der falsche Weg. Und deswegen ist es so eine Zwitterbeziehung zwischen jemanden loswerden wollen, aber auch jemanden akzeptieren.
Du schreibst Am Ende deines Buches eine Danksagung. Du erwähnst nämlich deinen Stammzellenspender. Das würde ich sehr gern vorlesen. Da steht: Ich danke ganz vielen anderen, meinem Spender. Ich hoffe, ich lerne dich kennen und bekomme Gelegenheit, dir zu danken. Ohne deine Stammzellenspende hätte es für mich nicht den Hauch einer Chance auf ein Weiterleben gegeben. Und ich hoffe, mit diesem Buch viele Menschen zu motivieren, sich typisieren zu lassen. So wie du es einmal getan hast, um einem Leukämiekranken wie mir ein neues Leben zu schenken. Du sprichst von einem Geschenk. Mhm. Wie sieht es aus?
Ach, in so einer schweren Situation ist jeder weitere Tag ein Geschenk, den man halt mit den Freunden und mit der Familie ja erleben darf. Und diese Chance darauf, dass halt noch kein Haken dran ist und vielleicht auch die Chance, was zurückzugeben von dem, was man selbst in den letzten Wochen und Monaten so erlebt hat und Menschen wachzurütteln.
Wie bewertet der beschenkte Tim den Tim, der das Geschenk brauchte?
Komplizierte Frage, hör mal.
Wie denkst du heute über dich früher?
Ich sehe es mittlerweile mit einem illustren Abstand. Das heißt, dass ich manche, sogar viele Dinge belächle, aber auch sagen, das gehört dazu. Fehler gehören dazu, eine große Klappe gehört dazu im Sport, Ecken und Kanten zu haben gehört dazu. Und trotzdem ist es so, dass mit dem März 2017 begann einfach ein neuer Lebensabschnitt. Und ich habe lange gebraucht zu akzeptieren, okay, Sterben gehört dazu, auch zu einem Zeitpunkt vor 70, ja, was viele ja überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Und das war ein schmerzhafter Prozess. Und deswegen wollte ich auch nicht zu melancholisch werden und immer überlegen, boah, guck mal, wie du damals ausgesehen hast, guck mal, wie erfolgreich da war. Das spielt dann keine Rolle mehr. Das ist schön, aber irgendwie mit einem gesunden Abstand. Ja, das ist halt der, das ist Tim 1.0, wenn man jetzt wieder so ein bisschen moderner werden will. Aber dann ist es auch vorbei und dann kommt was Neues. Ja, das Buch des Lebens, das schreiben wir noch möglichst lange hoffentlich. Aber das soll sich nicht zu oft miteinander verbinden, weil das kostet einfach Kraft. Ja, lieber loslassen.
Tim Lobinger ist mein Gast im HR1 Talk. Fragebogen, Tim, für dich, Halbsätze von mir. Du machst sie bitte zu Ende. Mein liebstes Privileg als bekannte Person ist?
Den Luxus zu genießen, die meiste Zeit meines Lebens mit Familie und Freunden zu verbringen.
Ich hasse es, wenn
mir dumme Menschen den Tag versauen, aber das ist ein bisschen zu böse.
Aber ich kann es nachvollziehen. So, Zeit zu verschenken hat man irgendwie in deiner Situation erst recht nicht, oder?
Ja, und dumm bezieht sich auch nicht auf den IQ, sondern wirklich dumm als Äquivalent für nervige Menschen. Mhm. Ja, und davon gibt es viele.
Von meinen drei Kindern habe ich gelernt, dass
Zukunft das Wichtigste ist und Liebe über allem steht.
Mein liebster Ort ist
die Stadt München.
Weil du dort lebst.
Ja.
Schöne Stadt?
Eine sehr schöne Stadt.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr
3 Stunden Sport, wenn man sie sofort isst.
Das hat wirklich noch niemand gesagt. Also eher weniger Butter und mehr Belag, oder wie?
Ach, das will ich nicht sagen, aber Butter sollte man bewusst einsetzen.
Das Dumme an der Demokratie ist,
dass sie mehr Selbstbestimmung vorgibt, als es eigentlich Realität ist.
Das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe, ist
die Liebe meiner Familie.
Liebe ist
Unterstützung, Geborgenheit, sich fallen lassen können.
Das Rheinland
ist meine Heimat und tief verwurzelt in meinem Charakter.
Und man sagt ja gern, dass die alle so ein sonniges Gemüt haben. Ist bei dir auch, oder?
Ja, man sagt das schon mal. Dem Rheinländer scheint die Sonne aus dem Gesäß.
Frankfurt
ist auch ein Teil meiner sportlichen Vergangenheit. Sogar ein schöner Teil.
Du warst bei der Eintracht, ne?
Richtig.
Wie lange?
Leider nur für ein Jahr, weil es da viele Umstrukturierungen gab. Aber es war ein sehr erfolgreiches Jahr. Auch mit Europameistertitel und im Jahr, in dem ich auch die Alina kennengelernt hat und der Europameisterschaft in München.
Deine Frau?
Ja.
Ja. Beim Essen, Fisch oder Fleisch?
Fleisch.
Süß oder herzhaft?
Süß.
Blumenwiese oder Skipiste?
Blumenwiese.
Kannst du Skifahren?
Ich kann Skifahren, ja.
Aber du würdest dich trotzdem eher für den Sommer entscheiden.
Nur mir keine Verletzung zu holen, lieber die Blumenwiese.
Frühaufsteher oder Langschläfer?
Mittlerweile Frühaufsteher, als Sportler echt ein Murmeltier.
Mhm. Macho oder Softie?
Ein knallharter Softie.
Guido Westerwelle.
Hat mich tief bewegt, nicht nur mit seinem Schicksal, sondern auch als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens.
Treue.
Ist wichtig, aber eine schwere Aufgabe.
Meine größte Niederlage.
Gibt es bisher noch nicht.
Die soll bitte noch 80 Jahre warten.
Genau so ist es.
Zu Hause, Hausschlappen oder Schuhe anlassen?
Schön mal mit Socken unterwegs. Ich habe zum Glück eine Fußbodenheizung.
In meinem Bücherregal unten rechts steht.
Eins von 7300 Trainingsbüchern, die ich selbst geschrieben habe.
Im nächsten Leben wäre ich gern?
Also, Leben interpretiert man ja plötzlich dann mit so einer Krankheit ganz, ganz anders. Und insofern ist es schwer, auf die Frage dann in so einer Situation wirklich zu antworten. Ich hätte jetzt fast gesagt, niemals krank, aber auch eine Krankheit formt einen ja wieder. Und auch eine Krankheit ist nur eine neue Herausforderung. Und insofern kann ich ja sagen, wäre ich wieder derselbe Geschäftluber, wie ich es jetzt bin.
Ich würde gern mal einen Abend verbringen mit
meiner Familie, meinen Freunden. Who cares about the VIPs?
Schrei nach Liebe von den Ärzten ist ein Musikwunsch, weil
ich einen perversen Musikgeschmack habe.
Dann hören wir uns das perverse Schöne jetzt an. Tim Lobinger, danke für den Fragebogen.
Sehr gerne.
Der Talk mit dem ehemaligen Weltklasse-Stabhochspringer, mit Tim Lobinger, der über seine Leukämieerkrankung ein Buch geschrieben hat. Und da kommt immer wieder, Tim, deine Frau Alina drin vor. Und jetzt erst kurz nachdem dieses Buch auch veröffentlicht wurde oder kurz vorher, hast du auch darauf hingewiesen, dass sie zwar im Buch eine große Rolle spielt, aber dass ihr vorher schon eigentlich gemeinsam keine Rolle mehr gespielt habt. Und trotzdem trägst du deinen Ring. Warum?
Ja, der Ring ist einfach auch eine Symbolik für das, was sie für mich getan hat und wie sie für mich da war. Und auch Zeichen von Liebe und Anerkennung gegenüber ihr und für die ganze Familie.
Wenn es sie nicht gegeben hätte, Pünktchen.
Hätte ich das letzte Jahr vermutlich nur schwer überleben können. Chemotherapie und Ärzte ist die eine Seite, Geborgenheit und sich fallen lassen und Kraft sammeln zu Hause an einem Ort, an dem man sich wohlfühlt, ist die andere Sache und vielleicht die stärkste Medizin, die es gibt gegen ja, schwere Krankheiten.
Jetzt wird es Menschen geben, Tim, die sagen, aber wenn ihr doch diese schwierige Phase gemeinsam hinter euch gebracht habt, dann seid ihr doch eben wirklich auch in diesen schlechten Zeiten füreinander bestimmt. Warum nicht in den guten?
Wir sind halt ein spezielles Paar. Und das, was uns ausmacht als Team, das ist wirklich was ganz, ganz Schönes und auch was uns stolz macht. Aber der Rest, das ist halt wirklich was prinzipiell natürlich nur uns angeht. Und Liebespaar ist immer schön. Und der Deutsche an sich liebt natürlich alles das, was so ist, wie es immer war. Aber ja, die Zeiten haben ihre eigenen Gesetze. Aber man kann wirklich sagen, uns verbindet so viel und wird auch immer weiter eine Beziehung prägen, die extrem besonders ist. Das ist klar, ja, nach 16 Jahren.
Crazy?
Natürlich, nicht normal und deswegen passt es auch wieder zu mir.
Also passt Gnarls, Barclay und Crazy.
Ja.
Exakt dazu. Ich greife in deine Musikkiste, in die Musikkiste, der Wunschsong von Tim Lobinger. Ich heiße Marco Schreil, schönen Sonntag. Tim Lobinger ist zu Gast im HR1 Talk. Du bist glücklicherweise, so wie ich das im Buch gelesen habe, dreifacher Vater, weil ich das Gefühl hatte, als ich es gelesen habe, das war wie eine Verantwortung für dich. Wie kriegst du diese Mitte-20-Jährige, den 19-Jährigen und den 2,5-Jährigen so alle unter einen Hut?
Es ist natürlich schon eine Großfamilie in dem Sinne, mit einer Pause dazwischen, die auch nicht so selbstverständlich ist. Aber ich habe einen ganz besonderen Rat zu Fee, zu meiner Tochter, zu Tiger, zu meinem Sohn und jetzt zu Oki, zu meinem Nachzügler. Und da gehört halt auch die moderne Technik dazu. Ja, WhatsApp ist so der heiße Draht zu den beiden Älteren. Das ist ja normal, weil man sich natürlich aufgrund der Lebenssituation auch nicht jeden Tag sehen kann. Aber solange die Älteren noch sagen, ich ziehe mit dir auch in eine WG, hat man alles richtig gemacht, ja.
Sagen Sie das?
Ja, können Sie sich beide gut vorstellen, ist kein Problem. Was will man mehr als Kompliment?
Kannst du es dir denn vorstellen?
Das Leben ist so verrückt. Natürlich kann ich mir das vorstellen. Ich liebe meine Kinder.
Du hast vorhin ganz viel schon von immer deine Familie erwähnt, dass dir das wichtig ist. Dieser familiäre Zusammenhalt zwischen den Großen und dem Kleinen. Also was ist da der Unterschied zwischen der Familie Lobinger, zwischen den Großen und dem Kleinen?
Das Schöne ist, dass die Familie sich gefunden hat und dass die Großen den Kleinen so ins Herz geschlossen haben, dass man wirklich sagen kann, da tritt eine Einheit auf. Und für mich ist auch das Thema Familie natürlich nochmal neu definiert worden in den letzten Monaten und das ist die Basis für alles. Das wusste ich auch vorher, aber ich habe es vielleicht nicht so gelebt und auch nicht so oft darüber gesprochen, weil es einfach andere Prioritäten in meinem Leben gab. Aber wie gesagt, ich bin unendlich stolz, auch wenn ich an das letzte Weihnachten denke, dass man einfach gemeinsam einen Baum aussucht, gemeinsam ein Fest verbringt und das Gefühl hat, ja, das ist es. Das ist es eigentlich. Ja, Weihnachten könnte auch 6 Monate dauern. Und wer sagt das schon? Ne? Jeder hasst Weihnachten.
Ja, das stimmt, weil da gibt es ja meist so richtige Familienproblemchen.
Deswegen, ja.
Wie sehr war der kleine Ockert, 2,5, Motivation für dich, dass das noch gar nicht zu Ende sein darf?
Ja, ein kleines Kind, das halt einfach noch so am Anfang von allem steht und eigentlich noch so unberührt ist, für den noch alles schön ist, der noch keine Enttäuschungen kennt im Leben, ja, ist es natürlich schon schwer zu verarbeiten, dass Papa plötzlich nicht mehr da ist. Und für mich war es immer Schlimmste, jetzt muss ich auch ganz schnell reden, und zwar die Vorstellung, dass der Papa ist im Himmel, der kann nicht mehr mit dir im Sandkasten spielen. Ja, das war für mich immer so, was für eine beschissene Vorstellung. Und das hat mich auch am meisten getroffen. Das wollte ich so einfach nicht akzeptieren. Ja, ich habe meiner tollen Tochter so viel mitgegeben, meinem faszinierenden Sohn auch. Aber der Oki, der ist noch nicht mehr in der Kita. Und der steht so am Anfang. Und da sind so wenig Weichen gestellt. Und deswegen wollte ich und will ich immer noch halt einfach die Zeit nutzen, um ihm auch meinen Stempel aufzudrücken.
Wie oft musstest du denn in dieser wirklich extrem schwierigen Zeit ganz schnell sprechen?
Ach, da ging es nicht um schnell sprechen, sondern da habe ich einfach geheult, ja, jeden Tag. Und irgendwie spielte das dann auch keine Rolle mehr, ja, egal wer dann auch im Raum war, Schwestern, Ärzte, die das überragend gemacht haben, aber natürlich dann auch vor Freunden, da darf man sich irgendwie nicht schämen, ja, das wäre dann auch das Falsche.
Wie hat der Kleine das wahrgenommen, dass Papa wackelt?
Ja, Kinder verarbeiten das ja auch auf eine Art und Weise, dass man wirklich mitbekommt, die kriegen doch schon irgendwie alles mit. Und wenn er sagt, Papa traurig oder Mama, Papa traurig, dann berührt das natürlich. Und für ihn war die Glatze was ihm vielleicht signalisiert hat, das ist kein Modetick, sondern da stimmt was nicht. Dann gab es auch so Rituale. Ich hatte ja dann teilweise jeden Tag Blutuntersuchungen. Dann halt natürlich immer das Pflaster in der Armbeuge nach Hause gekommen. Okay, willst du das Pflaster jetzt eigentlich abmachen? Ja, das mache ich. Ja, und dann natürlich so, au. Aber es sind nur die Haare, die ziepen. Und das war natürlich schön. Der Moment aber da mit der Wiedererkrankung, der war dann irgendwie ätzend, weil natürlich hatte ich ihm gesagt, Papa ist wieder gesund, der muss jetzt nicht nochmal ins Krankenhaus. Ja, 1, 2, 3, 4 Monate, alles ging gut. Und dann nach Hause zu kommen und sagen, Papa muss vielleicht wieder ins Krankenhaus. Ja, ihr seid traurig. Ja, wieso? Ja, Papa ist doch nicht gesund. Oh, braucht kein Mensch in so einer Situation.
Tim Lobinger im HR1 Talk. Nach der Diagnose Leukämie gab es 5 Chemotherapien, eine Stammzellenspende. Tim, ich kann mich an ein Interview mit Guido Westerwelles Ehemann Michael Mronz erinnern, der in einem Interview mal gesagt hat, dass er nach der Stammzellenspende mit dem Arzt gefrotzelt hat, ob Guido Westerwelle jetzt mit der neuen DNA vielleicht auf Frauen stehen könnte. Deine neue DNA, der neue Mensch, der du jetzt bist seit dieser Stammzellenspende, hat er dich wirklich irgendwie verändert oder passen sich die zwei an?
Bei mir in der Familie haben alle gehofft, dass ich jetzt endlich Bier und Unmengen an Alkohol trinke. Ja, den Wunsch konnte ich ihnen bis jetzt noch nicht erfüllen. Der Uropa, ja, hat dann dementsprechend von meinem Oki auch gesagt, vielleicht kann er ja jetzt ordentlich Skifahren. Ja, also da sind natürlich Wünsche an mich herangetragen worden und an den unbekannten Spender, die ich noch nicht erfüllen konnte. Und eine wirkliche Änderung merke ich nicht, aber trotzdem danke, weil Heuschnupfen in diesem Jahr ist weniger ja, als sonst. Und eine andere Blutgruppe und so Geschichten, ja. Alle Verbrechen von früher können quasi nicht mehr bewiesen werden, ja, wenn es welche gibt. Ja. Und ich denke, schon ein neuer Mensch, weil Dinge in mir jetzt doch mit einer Ruhe passieren, so eine Rastlosigkeit, die man aufgegeben hat. Ja, ich bin genügsamer.
Bist du milder geworden, also als Fitnesstrainer? Ja, nur drei gehen noch, jetzt stell dich nicht so an. Bist du milder heute und denkst dir, herrje, es wird ausreichen?
Ah, milder, glaube ich, bin ich nicht. Ich bin dann schon noch speziell, ja. Aber es ist halt einfach so, dass wenn ich dann halt jetzt mal zu spät komme, was typisch ist für mich, ja, dann ärgere ich mich nicht, weil dann werde ich schon meine Gründe gehabt haben. Mhm. Ich habe jetzt schon vieles, was ich halt vor der Krankheit nicht hatte, ja, und auch als Sportler nicht hatte. Damit wäre ich vielleicht nicht so erfolgreich gewesen, aber mit Sicherheit ein zuverlässigerer Freund. Ja.
Das ist kritisch. Auf der Zielgeraden.
Weißt du, ich lasse die Hosen immer runter, wenn eine ehrliche Frage kommt. Ja.
Da habe ich auch gleich direkt wieder ein Bild. Wo war es? In Monaco?
Ja.
Monaco, Stabhochspringer, Tim Lobinger freut sich so sehr und zieht die Hosen runter.
Ja, das ist, gehört halt auch mal dazu, ne, wenn was Unerwartetes passiert.
Wie teuer war das Ding?
5.000 habe ich dafür zahlen müssen.
Um wieder zurück in die Gegenwart zu kommen. Wie sieht denn die Planung in deinem Leben aus? Also du hast vorhin mal von Tagen und Wochen gesprochen. Wie weit geht es denn? Planst du einen Sommerurlaub 2019?
Ja, natürlich plane ich den. Und ich plane absichtlich, aber nicht naiv, jetzt wieder mein weiteres Leben. Und wenn mir jetzt einer einen Vertrag vorlegen würde, für was auch immer, ja, der beinhaltet 3 Jahre, dann könnte ich guten Gewissens unterschreiben. Ich bin wieder normal, ich bin belastbar, ich habe auch interessanterweise im letzten Jahr auch Sportler trainiert, obwohl man sich das schwer vorstellen kann, und ich bin ja jetzt auch schon mittendrin, eigentlich schon wieder seit September, und Schicksalsschläge gehören dazu, aber irgendwie geht's dann doch immer weiter und ich freue mich und ich brenne auch beruflich auch wirklich noch was, was mir Perspektive und Spaß bereitet.
Wenn nicht ich vor dir sitze, sondern der Mann mit diesem weißen Kittel, der ganz ehrlich ist, was sagt der zu dir?
Also beide Ansprechpartner diesbezüglich, da habe ich halt nun mal 2, die haben mir auch einfach Mut gemacht und die machen mich hungrig auf eine Zukunft. Und die sind so ehrlich, die würden und die hätten mir auch gesagt, wenn ich das nicht machen soll. Weil die bewahren mich vor Schlimm und die betten mich immer weich. Wenn die mir sagen, go, dann geht's auch los. Und das haben sie gemacht.
Ich sage jetzt Go zu was Auswendigem. Alle, die bei uns in der Sendung sind, haben die Chance, am Ende der Sendung was auswendig aufzusagen. Gibt es irgendeinen Leitspruch, einen Satz, den du einmal so durch Hessen schießen möchtest?
Hör mal auf, ich bin froh, dass ich mein Abitur gemacht habe und jetzt kommst du mit auswendig lernen. Doch, wir müssen ja auch irgendwie dem Zuhörer zeigen, ja, das Training prägt und das Sport natürlich prägt, positiv. Und deswegen sage ich mal, ja, fett bleibt der, der faul bleibt. Ja.
Darauf ein Stückchen Schokolade.
Genau. Und durchatmen.
Ich heiße Marco Schreil und sage Dankeschön für den Besuch. Tim Lobinger war da. Ein gutes Jahr nach der Diagnose Leukämie. Verlieren ist keine Option, heißt das Buch, das jetzt rausgekommen ist. Du hast es geschrieben und ich wünsche dir nur den Sieg, lieber Tim. Und
danke dir.
Dass wir in 10 Jahren nochmal hier sitzen.
Ja,
und
bitte.
Nochmal reden können. Vielen Dank, dass du da warst. Schönen Sonntag Ihnen.
HR1 als Podcast und täglich live in Ihrem Radio.